Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute ist bei mir ein junger Mann, den ich seit Jahren kenne und schätze und seine Arbeit wirklich liebe. Ein sehr vielseitiger Künstler. Seien es jetzt Musik, seien es die Krimis, die Kinderkrimis, Hörspiele und was er noch alles gemacht hat. Heute bei mir Sascha Gutzeit. Hallo Sascha.
Hallo, grüß dich und danke für den jungen Mann. Toll.
Das freuen sich immer die Leute, wenn es jetzt junger Mann
ist. Ja, herrlich.
Ja, du bist aber 1900, darf ich sagen, 72, ja. Bist du in Wuppertal geboren.
Ja.
Was ist deine Verbindung zu Fulda? Du bist ja wirklich, Fulda ist ja auch eine zweite oder dritte Heimat mittlerweile geworden.
Ja, dritte Heimat? Ja, ich weiß gar nicht, ich habe nicht durchgezählt, aber nein, ich habe natürlich eine große Verbindung zu Fulda. Ich komme seit vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, 11, 12 Jahren regelmäßig hierher, mehrmals im Jahr. Und dann auch noch drumherum und dann zum Krimi-Festival natürlich. Und
Tatort Fulda, ja.
Und dann natürlich auch noch es haben sich halt einige nette Verbindungen auch über die Jahre ergeben daraus. Gerade jetzt auch so im Bereich, was die Kinderkrimis angeht, dass dann plötzlich irgendwer kommt und sagt, ja, ich bin Lehrerin an der Schule hier und da und wollen Sie da nicht auch mal hinkommen? Und zack, bin ich schon wieder in Fulda oder fahre knapp durch oder irgendwie so und bin dann auf dem Kaffee hier. Ich habe natürlich mein Lieblingsschallplattengeschäft in Fulda, natürlich, wo ich immer hin muss. Darf man den Namen nennen?
Na klar, ja, darf man den Namen nennen. Also vom Marleen darf man jeden Namen
natürlich nennen. Natürlich, gut, dann erwähnen wir den Namen Marleen und eigentlich sammle ich eher die Plastiktüten von ihm. Nein, Quatsch, aber... nein, und so habe ich eine große Verbindung. Und es ist auch schön, hier durch die Stadt zu laufen und sich ein bisschen auszukennen.
Du bist heute auch wieder direkt in Fulda. Also wir nehmen diesen Podcast auch wieder live hier im Studio auf.
Ja, natürlich.
Ja, sehr schön, dass du gekommen bist extra. Du wirst wahrscheinlich den Besuch wieder verbinden mit dem Besuch im Marleen.
Habe ich schon.
Hast du schon gemacht?
Habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht, ja.
Aber fangen wir mal ganz vorne bei dir an. Ich habe ja gesagt, du bist in Wuppertal geboren. Du hast schon relativ früh auch Musikunterricht gehabt. Du hast mit dem Klavier angefangen.
Ja, ich habe klassischen Klavierunterricht gehabt. Das war natürlich damals so ein erster Vorstoß. Musik. Ich weiß nicht, man kann jetzt nicht sagen, mit 5 oder 6 Musik hat mich immer schon interessiert, aber so angefühlt hat es sich, glaube ich. Es war so ein Vorstoß in so eine neue Welt, dann auch selber Melodien spielen zu können. Und das Üben hat mir dann hinterher nicht mehr so gut gefallen. Das war so der Übergang, wo ich so dachte, ich kann genug spielen und habe direkt auch mir eigene Lieder ausgedacht.
Auf dem Klavier?
Aber mit 8 oder 10. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, nee, in meinem Alter kauft man mir Liebeslieder noch nicht ab. Also habe ich über Cola-Dosen, die im Park liegen, gesungen. Und das war natürlich alles ganz, ganz vorsichtig. Das war tatsächlich so ein erstes Ding, so Musik machen. Und klar, und dann wollte ich irgendwann meine Etüden nicht mehr üben, zum Leid meiner Klavierlehrerin. Weil ich eben gedacht habe, oh cool, jetzt kannst du ja hier selber was machen. So, die Akkorde kriegst du auf die Kette, Noten lesen kannst du. Ja, das war so der Anfang.
Aber irgendwann kam dann noch ein neues Instrument, ein anderes Instrument hinzu, das du auch dich ja heute noch wahrscheinlich mehr begleitet als das Klavier, die Gitarre. Du hast deine erste Gitarre auf Flohmarkt gekauft.
Ja, tatsächlich. So. Ich wollte tatsächlich dann so, also als wäre das so ein Pendant, so ein Ausgleich auch zu der Musik, die ich gehört habe. Ich habe auch als Kind und Jugendlicher die unterschiedlichsten Sachen gehört und gemocht und habe gedacht, ja, Klavier ist gut, das kommt auch in vielen Liedern vor, aber Gitarre ist in genauso vielen Songs, das muss ja auch noch Gitarre spielen. Und das habe ich mir tatsächlich mit diesen Liederfibeln dann irgendwie selber beigebracht. Und ich hatte einen Freund, der lernte zu der gleichen Zeit Geige. Und dann weiß ich noch, haben wir uns diese Notenbücher gekauft. Simon & Garfunkel, Elvis Presleys größte Hits. Und später war es dann sogar das komplette Libretto von The Wall.
Okay.
Und dann haben wir uns da durchgekämpft.
Und ihr habt das dann teilweise auch sogar schon aufgenommen auf Kassettenrekorder.
Wir haben das aufgenommen, ich habe Kassetten.
Hast du noch?
Ich habe Kassetten, ja.
Ja, wenn du sie findest, können wir es ja noch hier einspielen.
Ich könnte eine 20-CD-Box rausbringen, glaube ich, mit meinem Frühwerk. Aber ich glaube, keiner.
Also. Aber hattest du zu dem Zeitpunkt auch dann den Wunsch, dann auch mit der Musik dann später dein Geld zu verdienen?
Nee, ich habe nicht über Geld verdienen nachgedacht. Ich habe auch nicht, wie viele heute dann über berühmt werden nachgedacht, überhaupt gar nicht. Ich habe tatsächlich das einfach nur machen wollen. Und das hat sich dann ziemlich schnell ausgeweitet in den Bereich Bühne allgemein. noch bevor ich jemals auf einer Bühne gestanden habe. Klavierunterricht war da, Gitarre klappte immer besser und selber auch was schreiben, das war Teil des ganzen Dings, war auch selber was zu erschaffen, egal ob das jetzt am Anfang Schrott ist oder so, aber das selber was zu machen, zu sagen, ach guck mal, das, ich mache jetzt ein Lied und das heißt so und so, das war irgendwie so der Reiz. Und ja, und ich habe zwei jüngere Schwestern und die ältere von den beiden jüngeren Schwestern, die hat dann irgendwann mit klassischem Ballett angefangen. Und natürlich ein paar Mal mitgegangen, um die zu bringen oder abzuholen. Und dann habe ich gesagt, will ich auch machen. Das war so der nächste Schritt dann. Das war damals natürlich, also ich hatte Fame im Fernsehen geguckt natürlich, wo auch irgendwie alle Facetten von, hier wird was gemacht, tanzen, singen, Songs schreiben. Das war, kam ja alles vor, ja. Fand ich super. Und habe ich gedacht, ja, jetzt machst du, probierst du das auch noch aus. Ich habe also überhaupt nicht gedacht, dass man sich jetzt dafür eins irgendwie entscheiden muss oder so. Ich fand das super.
Ballett, also das verfolgst du gar nicht mehr. Du hast ja wirklich längere Zeit auch Ballettunterricht genommen, ja, aber das, dich sieht man heute nicht mehr auf der Bühne.
Also Ballett, klassisches Ballett und dann auch so ein bisschen Jazzdance dazu. Und das habe ich nicht mehr verfolgt. Ich hatte irgendwann mal was am Knie. Ich glaube, das war, als ich 15 oder 16 war, und dann sagte der Arzt, ich habe gesehen hier, Sie tanzen auch gerne und so, da kann ich Ihnen nur sagen, also hier Profitänzer können Sie nicht werden. Mhm. Und dann war das Ding für mich gegessen. Aber lustigerweise, viele, viele Jahre später, muss ich sagen, haben mir diese Sachen, die ich beim Ballett gelernt habe, die helfen mir heute noch.
Das glaube ich
gerne. Ob es jetzt fürs Warmmachen ist, ob es für bekloppte Tanzeinlagen ist, das hilft mir tatsächlich immer noch. Da würde ich jetzt nicht behaupten, ich tanze, aber tatsächlich das mal gelernt zu haben, so ein bisschen damit umzugehen und Körperhaltung oder so, das sind alles so kleine Mosaiksteinchen.
Du hattest ja dann auch noch erste tatsächlich Auftritte als Tänzer bei einer Musical-Produktion.
Ja, oder? Ja, das wurde von der Ballettschule, also es fing an als Opernballettschule Wuppertal, die dann irgendwann wegrationalisiert wurde, aber das war tatsächlich diese Ballettschule, wo auch Pina Bausch ihre Tänzer rekrutiert hat teilweise. Wir probten auch nebenan. Und die haben dann irgendwann gesagt, wir machen mal eine eigene Produktion, damit es nicht nur bei den Übungen im Räumchen bleibt, machen wir eine Produktion. Chorus Line war, glaube ich, damals neu, zumindest beziehungsweise die Verfilmung war neu, also 81 oder so. Und dann haben wir dieses Stück uns ausgeguckt und dann ging das los. Und das waren tatsächlich so die ersten Auftritte auch öffentlich auf einer Bühne vor Publikum.
Ja. Das Pina Bausch Tanztheater, du hast es gesagt, das kommt ja aus Wuppertal. Ja. Pina Bausch, ja, wahrscheinlich die bekannteste Choreografin, Regisseurin des modernen Tanztheaters.
In der Zeit, auf jeden Fall.
Du bist dann 88, 89, hattest du ein Jahr in Amerika, bist du ein Jahr nach Amerika
gegangen? Austauschschüler.
Klassischer Austauschschüler.
Ja, genau.
Und hast da dann auch Schauspielunterricht und auch Musicalunterricht genommen.
Ja, das war halt, ich meine, das Schulsystem ist ja anders aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber wir hatten sechs Fächer und die hat man jeden Tag. Drei davon sind vorgegeben und die anderen drei kann man sich quasi zusammenbauen. Und eins davon war eben auch Musical und Chor und Tanz und das kam dann alles zusammen. Und das lief halt auch auf so eine halbjährliche Produktion. Also am Ende des Schulhalbjahres lief das auf so einen Abend raus. Wie man so schön sagt, spielen wir den Eltern das mal vor, ja, wie das Weihnachtsstück oder so. Und das war schon dann eine große Aufgabe. Also da wurde von vornherein so ein bisschen gearbeitet, auch auf Bühne hin. Wir singen jetzt nochmal dieses Lied und nochmal jenes Lied und du kannst das nicht so gut, setz dich mal darüber, sondern da wurde ganz konkret gesagt, okay, da werden Rollen besetzt und irgendwann werden wir damit auf der Bühne sein. Ja, und man konnte auch selber Sachen einbringen, man konnte sagen, also ich möchte gern mit dem ein Duett singen und ich finde das Lied cool. Und dann gab es auch die Band, also es gab eine Live-Band, das waren 5, 6 Jungs, die waren halt eingeteilt als die instrumentale Gruppe da und dann musste man zu denen gehen und sagen, hallo, ich möchte gern hier Pride in the Name of Love von U2 singen und dann mussten die sich das drauf schaffen und dann konnte man das singen, ja.
Super, das waren dann so quasi auch Gruppen. Wie viele Zuschauer habt ihr denn immer da so gehabt?
Das war so ein riesen Schulauditorium, das war dann voll. Wie so ein großes Kino, großes altes Kino.
Hast du dann auch final den Wunsch dann gehabt, wirklich ja, ich will das hauptberuflich machen, ich will auf der Bühne stehen. Hast du noch was anderes gelernt?
Immer noch nicht drüber nachgedacht zu diesem Zeitpunkt. Okay. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich ja zur Schule gegangen.
Eben. Noch. Ja, also ja, klar. Nach der Schule, wie war der Weg nach der Schule?
Nach der Schule ist es parallel gelaufen. Ich wusste partout nicht, was ich machen wollte. Im richtigen Leben sozusagen.
Was echt ist, was richtig ist.
Die meisten haben dann ein Studium angefangen und ich habe gedacht, Und was bei mir dann zeitgleich lief, war, ich bin dann erstmal zum Bund gegangen und habe aber parallel meine erste CD mit eigenen Songs aufgenommen. Das lief so parallel. Und dann auch Konzerte gespielt. Und hatte dann quasi, es war dann Sascha Gutzeit und Band, hatte dann Begleitmusiker und dann ein bisschen rumgefahren und diese Songs gespielt. Und parallel war ich in Köln beim Bund. Das ließ sich ja geografisch auch noch gut vereinbaren. Ich weiß noch, dass ich die erste CD gemacht habe und gedacht habe.
Die erste CD, das ist Feinripp.
Feinripp, ja. Genau. Ja, also im Prinzip eigene Songs, deutschsprachiger Rock'n'Roll und immer schon so ein bisschen diese Balance zwischen auf die Fresse und aber auch die ein oder andere Solo-Klaviernummer war dabei. Also ich glaube, Tom Petty hat irgendwann mal gesagt, gute Rockmusik zu machen ist für mich die Kurve zu kriegen zwischen Tutti Frutti und Bob Dylan. Vielleicht war es das für mich auch. Ich fand den Satz immer gut. Da habe ich irgendwann mal, ich glaube, 82 in einer Musikzeitschrift gelesen. So, auf jeden Fall, ich hab immer gedacht, wenn ich jetzt diese erste CD mache und eigene Songs mal aufnehme, dann kann ich, wenn ich mal Enkel habe, denen sagen, guck mal, der Opa hat auch mal eine Platte gemacht. Also ich habe da immer noch nicht gedacht. Also dieser Gedanke, hauptberuflich wäre ja für mich sowas, da hätte ich ja rechnen müssen, ja, da hätte ich ja kalkulieren müssen, da hätte ich mir darüber bewusst sein müssen, ich mache das jetzt als Arbeit. Also da war ich nicht so weit. Und an irgendwie berühmt sein in dem Sinne habe ich auch nicht gedacht. Ich habe natürlich angestrebt, dass das möglichst vielen Leuten gefällt und so. Und es ist auch prompt dann passiert, dass ich im Jahr drauf bei der Popcom, die damals ja auch noch in Köln war.
Sind jetzt 93?
Wir sind jetzt 94. Ja, die CD ist im Sommer 93 aufgenommen. Ich meine, sie wäre Anfang Dezember 93 erschienen. Und dann sind wir im Jahre 94. Und da war ich dann auf die Popcom eingeladen, auf die, ich glaube, WDR2-Bühne.
Das ist schon eine große Auszeichnung.
Und ich werde das nie vergessen, dieser Auftritt, nachdem wir diese ganzen Schuppen und Musikkneipen und alles gespielt haben, wo man ja wirklich, ich sag mal, nass geschwitzt nah beieinander ist, alle miteinander, ob jetzt auf der Bühne oder vor der Bühne, stehen wir plötzlich draußen auf dieser Bühne, die weiß ich nicht, wie viel Quadratmeter hatte. Und ich erinnere mich noch, ich drehe mich zum Trommler um und der ist irgendwie, als würde ich Tennis spielen. Also der ist dann irgendwie so ein so. Und der Gitarrist drüber sagt, wo man sonst so Schulter an Schulter das Gitarrensolo.
Hallo, da hinten.
Genau, und du da drüben. Hallo. Ich bin so, wie ist denn das Wetter bei dir? So, also das weiß ich noch wie heute, das war verrückt.
Ja, witzig, 94 war ich tatsächlich in Köln auf der Popcom. Ja. Vielleicht habe ich dich ja sogar gesehen.
Ja. Das kann hattest du den sein. Bart da schon?
Nee, ich hatte den Bart noch nicht. Ich glaube, Bartwuchs hatte ich, glaube ich, schon, aber ich hatte diesen Bart noch nicht.
Ja.
Das war auch meine erste große Berührung mit so einem, ja, das war ja wirklich eine große Sache damals. Popcom gibt es ja so leider nicht mehr, aber das war schon echt eine große Sache damals. Fand es fantastisch. Also für mich hat das auch geprägt, einfach nur als Zuschauer, als junger Mann, das erste Mal bei sowas da zu sein. Spannend. Du hast in dem Jahr auch so kleine Rollen in diversen Kurzfilmen irgendwie gehabt. Wie kam das denn?
Ja, das kam über einen sehr guten Freund von mir, den Christoph Müller, mit dem ich ja immer noch zusammenarbeite, der die Filmbühnenbilder für meine Ein-Mann-Theatershows macht. Und der war damals übers Medienprojekt der Stadt Wuppertal sehr engagiert und die haben halt sehr viel. Jedes Jahr gab es ein neues Motto und dazu sollte es einen Kurzfilm geben. Und einmal gab es auch so ein Projekt, da kriegte jeder, der teilnehmen wollte, so eine Super-8-Kamera in die Hand gedrückt. Die hatten so einen alten Bestand an Super-8-Kameras mit Filmen. So, dann lauft mal los und macht was. Und dann gucken wir hinterher, dass wir die Filme entwickelt kriegen und das, das zeigen. Und das endete auch immer mit so einer, mit so einem Kinoabend. Hm. Also da wurde man ins Kino gebeten, so ein altes Programmkino. Und dann wurden diese Beiträge gezeigt. So, und mit dem habe ich manches Mal Sachen gemacht. Das waren manchmal Kurzfilme, aber wir haben es unheimlich oft für Videoclips benutzt. Das ging auch. Hm. Dass ich gesagt habe, ja, ich habe einen Song und dazu machen wir jetzt so einen Videoclip. Und tatsächlich habe ich neulich noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, er müsste die irgendwo noch auf VHS haben.
Spannend,
Abend,
das nochmal drauf anzuschauen.
Ja, ja.
Ja, Wuppertal, da kommen wir nochmal drauf, also wieder schon wieder drauf zu sprechen. Du hast ja dann später auch noch viel andere Sachen für die Stadt irgendwie gemacht. Kommen wir dann nochmal dazu.
Ja.
Für mich gab es ja, als wir uns kennengelernt haben, gab es vier Dinge, die ich mit Wuppertal verbunden habe. Das Wiener Bausch Tanztheater, natürlich die Schwebebahn, den Zoo, wo man immer irgendwie immer bergauf gegangen ist.
Ja, immer, immer, immer. Ich habe da mal gewohnt. Ich habe an der Zoomauer gewohnt, am oberen Rand. Ja. Und es war tatsächlich so, man wusste auch teilweise, wie es Wetter wird, wenn die Seelöwen Alarm geschlagen haben.
Es gab noch eine, ich glaube, die älteste Eisdiele Deutschlands, vielleicht täusche ich mich da, kann sein. Aber vor allem gab es natürlich Sascha Gutzel.
Die älteste Eisdiele,
Spartmann. Die gibt es dort wohl in Wuppertal. Keine Ahnung, wie die heißt. Als ich in Wuppertal war, hat man eine Stadt.
Also es könnte sein, dass es Spartmanns ist. Meine Eltern erzählen immer noch von Spartmanns Knubbeleis. Das war wohl, wie es damals genannt wurde. Das wurde im Prinzip auf so ein Holzbrettchen geschmiert. Mhm. Und dann leckte man das von diesem
Holzbrettchen.
Ja, also das habe ich jetzt auch nicht mehr so miterlebt. Den Laden gab es natürlich, ich hoffe, den gibt es immer noch. Aber das war so, wie meine Eltern das erzählt haben. Ja.
Da habe ich halt einfach mit Wuppertal
interessant, an deine Eisdiele.
Aber dich hat es erstmal raus aus Wuppertal gebracht. Du bist dann ein Jahr nach England gegangen.
Ja, also vorher das Jahr Amerika. Dann, ja. Also es war immer so ein bisschen dieses auch mal durchatmen und so. Und genau, dann bin ich ein Jahr nach England gegangen und da kamen natürlich ganz andere Einflüsse auf mich zu. Also auch musikalisch, künstlerisch, natürlich. Und das hat natürlich dann darin, das Resultat war natürlich dann, dass ich so ein bisschen glamrockig was gemacht habe, weil ich dachte, jetzt hast du dir diese ganzen Klamotten gekauft hier, jetzt muss die Musik auch dazu passen. Ja, und dann, wurde es halt so ein bisschen Motte Hupel, Bowie, frühe Ziggy Stardust, Bowie und was es sonst noch so alles gab, also silberne Plateaustiefel.
So bist du dann auch rumgelaufen?
Ich bin auch so rumgelaufen, tatsächlich, ja. Ja, aber als ich damals Ballett gemacht habe, bin ich in der Schule auch so rumgelaufen. Da hatte ich türkise Stiefeletten. Und dann erzählten mir Jahre später, wenn ich dann mal tatsächlich Leute aus meiner alten Stufe treffe oder so, die sagen, ich erinnere, du warst eine Zeit lang warst du für mich der Tänzer mit den türkisen Stiefeletten. Das war, Nee, also da hatte ich eigentlich so keine Probleme mit. Außer, dass man natürlich jetzt Probleme mit dem Rücken hat, wenn man jahrelang mit diesen Stiefeln
rumgelaufen ist. Neben diesen ganzen Songs oder auch neuen Songs, die du dann auch immer mehr geschrieben hast, hast du jetzt aber auch angefangen, Geschichten, Kurzgeschichten zu schreiben.
Ja, das ist immer schon so ein bisschen parallel gelaufen allerdings. Also ja, aber es war immer nur für mich so. Mhm. Ich habe immer Geschichten geschrieben und teilweise waren meine Songs ja auch angelegt wie Geschichten, dass sie irgendwie was erzählen. Und da war halt der Kampf natürlich, man muss es so knapp wie möglich formulieren. Ja, so lakonisch, so kurz gehalten wie möglich. Das muss ja eine Geschichte sein, muss dann zur Musik noch passen und keine 45 Strophen haben und so. Ja, und dann habe ich halt parallel, wo das eben nicht ging, habe ich halt dann Kurzgeschichten geschrieben.
Hattest du da schon irgendwie auch eine Idee, wo es dahin gehen könnte? Ich meine, das Schreiben ist ja jetzt zu einem deiner größten Steckenpferde geworden.
Ja, das Schreiben ist so tatsächlich dazugekommen. Hm. Also das Schreiben, dass das Resultat ein Buch wird oder im Buch ist. Ja, das ist tatsächlich recht spät dazugekommen. Wobei ich denke, ich habe ja dann da auch Hörspiele geschrieben vorher und ich fand irgendwie also im Prinzip ist es, für mich fühlt es sich nicht viel anders an. Ich jetzt so ein Hörspiel schreibe, dann muss ich irgendwie auch an Figuren denken, die vorkommen, dann muss ich an einen Spannungsbogen oder einen Ablauf denken, dann muss ich gucken, worauf es hinausläuft und dann ist eben das Endresultat von dieser Produktion eine CD oder eine MC oder irgendwie so. Aber und bei dem anderen ist es eben dann das Gedruckte.
Ja.
So.
Hast du diese Kurzgeschichten wirst du wahrscheinlich irgendwo noch haben, aber die hast du wahrscheinlich nie rausgebracht?
Viele, nee.
Das waren jetzt aber auch alle möglichen Genres, oder hast du
alles Mögliche, okay. Alles Mögliche. Es hat mich auch alles Mögliche. Also ich habe natürlich, klar, diese klassischen Krimi- und Abenteuergeschichten habe ich als Kind natürlich verschlungen. Fünf Freunde und drei Fragezeichen und die Bücher natürlich auch. Sogar TKKG.
Sogar.
Ja, weil es gab halt die tollen Pelikan Pocket für eine Mark, glaube ich. Ja. Die waren super praktisch. Waren sehr klein gedruckt, aber es war super praktisch. Nein, und auch Borg Schreckenstein habe ich geliebt und alles Mögliche. Und das habe ich natürlich verschlungen. Aber es kamen natürlich später auch Gruselgeschichten dazu. Und ich habe auch schon viel früher, als man, glaube ich, durfte, Larry Brent und Macabros gehört. Das lag aber daran, also da bin ich dann ins Horror-Grusel-Genre vorgestoßen. Das lag aber daran, dass eine Nachbarin von uns die Geschäftsführerin war von so einem Plattenladen. Und die hatten, vielleicht erinnerst du dich auch, diese Glasvitrinen an der Kasse mit den Schubfächern. Und dann konnte man halt, da lagen halt so die, entweder die wertvollen Sachen drin oder das für Erwachsene. Ja. Und dann lagen halt da immer diese Hörspielkassetten drin. Da war auch der Aufkleber drauf für Erwachsene. Ja, und dann bin ich nach der Schule oder was in den Laden gegangen, hab gesagt, hier, hab drauf gezeigt und dann hat sie das zur Kenntnis genommen, hat die Schublade aufgemacht und hat das quasi dann mit ihrem Rabatt gekauft und mir dann nach Feierabend zu Hause vorbeigebracht. Und so bin ich sehr früh in den Genuss schon von Horrorgeschichten und Grusel auch gekommen und das fand ich auch toll. Ich habe auch Filmprojekte wo ich dachte, da könnte man mal einen Film machen, habe ich so ein Drehbuch geschrieben, das liegt alles irgendwie in der Schublade, habe ich noch mit Schreibmaschine getippt und so.
Aber lass uns noch mal kurz zu den Hörspielen den Hörspielen bleiben. Ich habe auf ähnliche Art und Weise übrigens meine Tonstudio Braun, John Sinclair Hörspiele
gekauft.
Ja. Die waren ja auch nicht unbedingt für die jungen Leute.
Nee, da war auch noch dieser Absatz aus dem Jugendschutzgesetz, war ja irgendwie noch drin, statt der Sprecherliste. Ja,
weil das war schon auch eine andere Zeit. Aber du hast es gerade angesprochen, du warst ein großer Hörspielfan auch.
Ja, ja.
Und bist du ja auch immer noch und bist ja auch immer noch in dem Genre aktiv. Aber 97 war es jetzt etwa, müsste es gewesen sein, da hast du mit anderen Leuten zusammen das immer noch bekannte Vollplayback-Theater gegründet. Ja. Wie kam es dazu?
Das war eine Sache, die ist eigentlich, es sollte für drei Aufführungen sein. Ich kann mich da nur wiederholen, das sagt Knut wahrscheinlich auch immer noch. Es sollte für drei Aufführungen sein. Es gab damals den Wuppertaler Theatersommer. Ich glaube zum ersten Mal, den gab es dann ein paar Mal. Und die Idee war eben, dass im Sommer das Schauspielhaus und andere öffentliche Spielstätten waren geschlossen, die hatten Sommerpause, dass in der Zeit aber trotzdem was passiert. Und so gab es diesen Theatersommer für freischaffende Künstler und Ensembles und so weiter. Und dann gab es immer diese Idee, der Knut hatte die damals, Knut Heimann, der hat gesagt, ich höre in meiner Garage beim Werkeln immer drei Fragezeichen und ich kann die auswendig. Und da müsste man doch eigentlich mal was mitmachen. Und dann ist das, glaube ich, irgendwie wieder eingeschlafen. Und ich glaube, dann gab es noch einen Theatersommer. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig. Und dann ist das Ganze wieder erweckt worden. Und dann so, wir machen das jetzt mal. Und dann rief er mich an. Und dann gab es noch den Nikolaus Hartmann, mit dem ich später ja auch tatsächlich einen Hörspielverlag hatte. Der war ziemlich gut im Bereich Fotografie und Film. Und der war dann auch involviert mit seinem Filmprojektor, gab es dann damals tatsächlich, der sollte dann das bebildern.
Okay.
Und und es war tatsächlich für diesen einen Theatersommer, wir hatten drei Aufführungen, ich glaube ich weiß gar nicht, wie gut das angelaufen ist. Ich weiß nur, dass dann irgendwann die Anfrage, ich glaube, von der Uni Bochum kam, ob wir das da nicht vielleicht auch mal machen könnten. Und ich glaube, da haben wir das dann gemacht und da waren 8 Leute. Und irgendwie ist es von da dann weitergegangen.
Der ist ja auch bis heute immer noch mehr gewachsen.
Bis heute, also, ja, natürlich.
Du bist irgendwann ausgestiegen, aber das Vollplayback-Theater gibt es ja immer noch. Genau. Neuer Besetzung, andere Leute noch zugekommen.
Genau.
Knut ist immer noch da, Knut ist immer noch Teil des Vollplayback-Theaters. Die sind auch gern gesehene Gäste bei uns in Fulda. Sie haben lange bei uns im Kreuz gespielt, später auch in der Orangerie zum Beispiel.
Ja.
Freue mich auch. Auch da ist die aktuelle Tour leider auch unterbrochen worden von Corona. Da ist Corona auch den Strich durch die Rechnung gemacht. Du hast einmal an der Anfangszeit immer die Rolle des Bob Andrews auch
vor genau,
allem gehabt. Wie, ja. War das dein Lieblings-3-Fragezeichen?
Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Auf jeden Fall, Knut hatte, glaube ich, für sich gar nicht vorgesehen, dass er irgendwas spielt. Ja. Er wollte halt das halt quasi Regie führen und das auf die Beine stellen, produzieren sozusagen. Und ja, durch eine frühe Besetzung des Peter, die dann abgesprungen ist und nicht möglich war, hat er das notgedrungen gemacht. Und so war er dann der Peter. Und wie das jetzt gekommen ist, warum ich ausgerechnet der Bob war, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Vielleicht, weil ich immer so gerne ja genau auch sage, ja, ja. Beziehungsweise dazu dann den Mund bewege. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mein Gott, ist aber auch lange her.
Ewig,
ja, aber es war eine super, super schöne Zeit. Ich erinnere mich an diese Anfangszeit, wo wir so viel rumprobiert haben und so viel Pannen hatten, die schön und charmant waren. Und damals war es ja dann nicht so, dass man irgendwie den Beamer mit dem Bild irgendwie, man konnte das ja nicht synchronisieren, sondern es war tatsächlich auf Einsatz musste der Nikolaus hinter der Bühne diesen Super 8-Projektor starten.
Okay.
Wenn das mal nicht ging, und ich glaube, irgendwo sonntags haben wir mal gespielt, da brannte ihm die letzte Birne durch und solche Sachen sind passiert. Und dann, und ich werde nie vergessen, die schauerlichste Aufführung, die wir hatten, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum. Das müsste man dann nachgucken. Da waren wir in Stuttgart im Longhorn. Mhm. Und es ist irgendwie alles schief gegangen. Also es ist irgendwie auch, das Band ist gesprungen.
Okay.
Und am Anfang fanden wir das noch witzig und dachten, wenn jetzt die Szene kommt, dann schnell umstellen auf, dann machen wir das jetzt und so. Und das hörte irgendwie nicht auf. Und dann hatten wir, dann gab es Tonhänger und andere technische Pannen. Und es war eine total kaputte Vorstellung. Und hinterher, weiß ich noch, sind wir dann in den Tourbus gestiegen und am Tag später lese ich in der Zeitung, dass am Tag vorher Horst Frank gestorben ist. Oh. Ja? Und da habe ich gedacht, guck mal,
Sprecherlegende,
ob das zusammenhängt. Für mich einer der größten deutschen Schauspieler
überhaupt. Schauspieler natürlich völlig
auch. Unabhängig vom Hörspieler,
also unfassbar. Markante Stimme.
Ja, auch. Und dann habe ich gedacht, ob das jetzt zusammenhängt, ja, dass mal kurz mit Horst Franks Ableben, dass es uns da die Show war, ob das so, ne, so die, wie weiß ich auch nicht, wie sagt man das, die Sterne haben sich mal kurz verknotet im Universum, ich habe keine Ahnung. So.
Nach mehreren Deutschlandtouren, ich glaube 3 Deutschlandtourneen mit dem Vollwerktheater, kamen dann aber irgendwann auch wirklich die 3 richtigen, in Anführungsstrichen, 3 Fragezeichen in dein Leben. Und das kam zu der, und da bin ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, die kam zur 3 Fragezeichen Sonderfolge, die Rocky Beach Radio Show, die du auch produziert hast. Ja. Wie kam es dazu und was ist das genau?
Also da kam's,
du redest es nicht immer so gern
drüber. Ja. Nein, ich sag mal so, da wäre viel möglich gewesen. Ja. Nein, also es ist so, dass es ging darum, dass wir ja im Prinzip, wenn wir so ein Hörspiel gemacht hatten, so ein Abend oder ein Hörspiel zu einer abendfüllenden Show gemacht haben, dann hatten wir irgendwie nie eine Zugabe. So, und dann gab es halt, das war natürlich die Idee, was Musikalisches zu machen, als jetzt eine Szene zu spielen als Zugabe. So. Und dann gibt es ja nur diese beiden 3 Fragezeichen-Songs, die auf den Originalmusiken, alte Versionen und neue Versionen, erschienen waren. Die hatten wir mal ausprobiert. Also so dieses Fragen und so, das hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Und dann hatte ich einfach die Idee, ich mache einfach so einen Song. Mhm. Und dann können wir den alle singen als Vollplayback-Theater über Vollplayback-Theater und wie wir mit 3 Fragezeichen unterwegs sind. Und so, das habe ich gemacht und das war auch ganz lustig. Das hat auch funktioniert. Das war für die Leute dann am Schluss nochmal was Neues und was Persönliches so ein bisschen. Ja, und dann kam eben der Vorschlag von BMG damals, Europa. Man könnte doch da, gibt es da noch mehr Lieder? Ich habe gesagt, ja, ich habe immer so Phasen, wo ich dann so eine Sache ganz stringent verfolge. Das war dann eben diese Phase. Mhm. Das heißt, ich hatte 2 Wochen später 15 Songs und habe gesagt, ja, es gibt da noch mehr Songs. Können wir da nicht was machen? So. Und dann war es meine Idee, das vielleicht auch in so ein kleines Hörspiel einzubetten. Mhm. Dann habe ich dieses Hörspiel drumherum geschrieben, wo die drei Fragezeichen eben da ihre Zentrale ausmisten, auf alte Erinnerungsstücke stoßen und so die Songs dann irgendwie, die Songs laufen parallel im Radio. Und ja, und dann hieß es aber, ja, nee, hier 14, 15 Songs interessieren uns nicht, das soll mehr so eine Maxi oder so eine EP werden. Da dachte ich, okay. Dann habe ich so die vier Songs rausgefiltert, wo ich dachte, okay, die wären so, ich sag mal, Singles in dem Rahmen. Und die man auch natürlich fürs Vollplayback-Theater dann live verwenden kann. Und ja, und dann ja, und dann wollte ich die aufnehmen und dann hieß es aber, nee, sie hatten uns doch da diese Demo-Aufnahmen von den Songs geschickt. Mhm. Wir möchten gerne, dass das auch so klingt, so trashig, wie das Vollplayback-Theater ist. Und das war ganz schön schlimm, das dann wirklich so aufnehmen zu müssen, so also richtig aufnehmen zu müssen, aber dass es klingt wie kaputt, ja, mit Bandzerrung und naja, das haben wir dann gemacht. Ja, natürlich wurde das Ding verrissen. Hm. Ja, und jeder, der irgendwie Musik macht und irgendwie musikmachende Hörspielfans haben völlig recht, das hätten sie auch locker so hingekriegt, ja. Gar kein Problem, aber da hat man dann plötzlich nicht irgendwie mal ein Pressestatement rausgegeben, wir freuen uns, dass Herr Gutzeit das so trashig produziert hat, wie wir das wollten. Das hat dann keiner mehr gesagt und dann stand ich halt da und habe gedacht, so, natürlich muss nicht jeder 15 Drei-Fragezeichen-Songs von mir super finden, um Gottes Willen. Es waren ja auch nicht nur Drei-Fragezeichen-Songs, es ging um Hörspiele allgemein, es ging um Europa.
Europa, das Label der Drei-Fragezeichen,
genau,
DKG
genau.
Und der alten Master of the Universe-Kassetten und so weiter.
Beispiel. Und Honey und Nani.
Honey und Nani, endlos.
Heike Dine Körting. Ist genau, und Jahre später hat ja mein Song über Heike Dine Körting, für Heike Dine Körting, dann auf mein aktuelles Album, lustige 20 Jahre später, habe ich es draufgepackt. Das ist ja dann die CD mit den ganzen Songs aus meinen Krimi-Programmen. Und da habe ich gedacht, wenn es da nicht drauf gehört, und dann habe ich das eben nochmal gemacht. Das war so, und das hätte halt damals auch schon drauf sein können und so weiter. Naja, aber so ist das eben gelaufen. Das war halt, aber...
Aber du bist ja trotzdem damit auch in Kontakt mit den Originalsprechern gekommen. Ne?
Ja.
Jens Wawritschek, der war auch schon mal hier bei Fulda Kultur zu Gast, Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich. Und mit denen bist du ja auch gemeinsam in Köln dann bei der Live Music Hall aufgetreten.
Ja, das war im Rahmen von einem Auftritt vom Vollplayback-Theater. Und da gab es halt die Idee, die Leute auch zu überraschen. Ich weiß gar nicht, ob das auch Popcorn war. Ich bin mir gar nicht sicher jetzt. Auf jeden Fall, dass man irgendwie so eine Rahmenhandlung mit den Originalsprechern. Mhm. Und wir haben dann eben das so gemacht, wie wir das immer machen, den Mund zu den Sprechern zu bewegen, aber das, was die eben gesprochen haben, das hatten wir dann eben verfasst und es war live gesprochen hinterm Vorhang und es wurde dann irgendwann aufgelöst, dass das jetzt nicht von Kassette kommt, sondern dass die da sind. So, das war
ein riesen schöner Moment. Pop dann im Publikum dann irgendwie.
Ja, natürlich. Natürlich hat man vorher
die kannte man zu dem Zeitpunkt auch noch.
Nein, das war tatsächlich damals auch so ein Thema. Ich hatte das damals auch mal angesprochen, ob man sowas nicht machen könnte. Und da war denen, glaube ich, dann gar nicht so bewusst, dass was sie ja heute im großen Stil natürlich selber machen, live auftreten, Live-Hörspiele machen. Damals war das überhaupt kein Thema für die. Da war es, glaube ich, eher umgekehrt der Gedanke. Es ist, glaube ich, besser, wenn man die nicht sieht, wenn man die nicht kennt.
Ja, und mittlerweile spielen sie ja vor 15.000, 20.000
Leuten
ihre Shows. Werden in einer, ja, irgendwann bei Fulda Kultur auch den Kai Schwind zu Gast haben von der Ferienbande, auch ein Hörspiel-Persiflage, auch ein guter Bekannter von mir, zusammen mit wahrscheinlich auch mit Sven Buchholz, werden über die Ferienbande auch sprechen, werden sicherlich auch nochmal über die drei Fragezeichen sprechen. Aber bei dir müssen wir auch nochmal weiter über die drei Fragezeichen sprechen, denn jetzt hast du es auch geschafft, in ein normales Hörspiel der drei Fragezeichen zu kommen. Du hast dann auch das erste Mal jetzt eine Rolle sprechen
dürfen. Zwei sogar.
Aber damit war das erste, war, glaube ich, Vampir im Internet.
Genau, oder? Genau.
Übrigens auch eines, ein Hörspiel, wo ich nicht weiß, also ich bin ja auch drei Fragezeichen-Fan, ob ich es jetzt wirklich sehr mag oder nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ist irgendwie
es war damals, glaube ich, auch, es gibt ja so einige drei Fragezeichen Bücher, muss man ja sagen, die dem zugrunde liegen, wo viel getestet wurde auch. Und das ist eins davon, wo es um ein, ich glaube, es geht darum, dass ein Computerspiel...
Es geht um Computerspiel und die Fragezeichen sind Charaktere in diesem Spiel.
Und die sollen das testen.
Ja. Genau.
Das heißt, das ist so eine Grenze, die da auch überschritten wird, die es bisher so nicht gab.
Ja.
Und ich bin der Sprecher. Ich bin derjenige, ich bin der Computer, wenn man so will. Mhm. Ich bin derjenige, der im Prinzip das Level jeweils sagt, zu dem die vorstoßen und so. Und das war auch sehr lustig, weil ich dachte, wir sind bei der Probe.
Okay.
Also wird halt eiskalt mitgeschnitten, ja. Und dann ist es im Kasten. Das war sehr lustig. und ich glaube, das zweite Hörspiel ist, glaube ich, das, wo Bob ins All fliegt. Mhm. Viel, viel später. Aber das ist auch so eine Geschichte, wo du denkst, okay, Muppets in Space, okay. Ja, aber drei Fragezeichen in Space gab es auch nicht. Also die haben natürlich bei den neueren Folgen, sag ich mal, auch immer wieder probiert, was so die Grenzen zu testen. Ja, was viele, und die setzen auch eine gewisse Fanbase voraus, die alles mit denen schon erlebt hat und gelitten hat. Und
das sind so. Ja, deutsche Autoren mittlerweile, schon länger bei den drei Fragezeichen.
Bis seit 89 oder 90 oder so. Genau,
bis Folge irgendwas über die 50 wird es in Deutschland dann quasi nach Deutschland verkauft.
56, genau, sowas Angriff der Computerviren oder irgendwas.
Lass uns mal weg von den drei Fragezeichen erstmal. Lass uns mal aber beim Hörspiel bleiben, denn du hast dann auch einen eigenen Hörspielverlag gegründet.
Ja,
ja. Wie kam dann die Entscheidung? Ach, jetzt habe ich das. Bevor ich jetzt wieder Ballett tanze, bin ich doch ein Hörspielverlag.
Genau, das war so. Genau das war die Überlegung, nicht anders. Oh Gott, hat sich so ergeben. Ich erinnere mich dran, dass ich den Nikolaus Hartmann, also der Mann mit der Kamera, damals beim Vollplayback, ich habe erst noch, dass ich den angerufen habe und gesagt habe, hör mal, ich habe hier was geschrieben, vielleicht könnten wir da ein Hörspiel draus machen. Und im Vergleich zu mir ist der Nikolaus dann derjenige, der sofort sagt, okay, da müssen wir jetzt eine Firmierung finden. Naja, und dann noch ein Hörspiel gemacht und Spaß dran gehabt und dann einfach gesagt, ja, dann haben wir jetzt einen Hörspielverlag, ne? Mhm. So. Und natürlich auch noch Kassette gemacht damals. Das war sehr, sehr lustig.
Ja, wir sind Anfang 2000.
Das war so ziemlich, 99, ja. 2000, ja.
Da gab es noch Kassetten. Heutzutage gibt es auch nur noch die drei Fragezeichen.
Ja, damals war das mit den Kassetten auch nicht mehr so populär, okay. Aber uns hat es großen Spaß gemacht, Format auch zu machen.
Was habt ihr da für eine Art von Hörspielen?
Das waren im Prinzip Gruselhörspiele. Mhm. Auch nicht allzu ernst gemeinte Gruselhörspiele. Natürlich so ein bisschen in dieser Tradition, wie die H.G. Francis Grusel-Hörspiele bei Europa waren, beziehungsweise es waren in sich abgeschlossene Geschichten ohne einen festen Helden, andere Kontinente, andere Monster jedes Mal oder Mutationen oder Insekten oder wie das so ist. Ich bin halt auch ein großer Fan von diesen ganzen Filmen. Von Tarantula angefangen, natürlich bis hin zu Angriff, weiß ich gar nicht, der Riesenameisen mit Joan Collins. Da gibt es schon herrliche Sachen.
Richtig gute, tolle Filme, die auch immer noch Spaß machen, auch heutzutage noch.
Ja.
Diese Hörspiele kann man auch immer noch hören.
Die kann man immer noch hören oder kann wieder hören.
Ja.
Und dann gab es noch eine Abenteuer-Fantasy-Jugendbuchreihe von Kai Meier, die wir zum Teil vertont haben.
Sieben Siegel meinst du?
Sieben Siegel, genau. Sieben Siegel.
Du hast auch in der Zeit mit Größen der Hörspielszene, aber auch mit wirklich bekannten Stimmen wie Lutz McKenzie, ganz bekannter Sprecher, oder auch so bekannten Synchronsprechern wie Thomas Dannenberg oder Andreas von der Meden zum Beispiel.
Utz Richter, war ich auch immer ein Riesenfan von.
Andreas von der Meden übrigens bei den drei Fragezeichen, der ist leider vor ein paar Jahren von uns gegangen. Mhm. Der Skinny Norris, Morten und was ich lange ich wusste es nicht. Ich bin großer David Hasselhoff-Fan, aber der hat aber auch die deutsche Stimme von David Hasselhoff.
Ist mir nicht aufgefallen. Der hat auch die Synchronbücher geschrieben, hat er mir erzählt, dass sie da also einiges, sag ich mal, ein bisschen auflockern mussten im Vergleich zum also jetzt nicht so extrem wie bei Die Zwei, aber dass sie schon ich glaube gerade bei Baywatch, bei Knight Rider nicht so sehr, aber bei Baywatch mussten sie wohl so ein bisschen gucken, dass es ein bisschen netter wird.
das glaube ich.
Ja, und dann mit diesen Leuten zu sprechen. Ja.
War schon toll.
Und, mit Andreas von der Meden hatte ich auch ein tolles Erlebnis im Taxi auf dem Weg zum Aufnahmestudio. Kleine Anekdote für Taxifahrende. Ich sitze mit Andreas im Taxi und wir unterhalten uns über das, was dann ansteht und so weiter. Und es läuft das Radio ganz leise und plötzlich kommt, ich glaube, Fat Bottomed Girls von Queen im Radio. Und der Taxifahrer hört, dass das läuft und macht das Radio voll laut mitten in der Unterhaltung und super, The Queens! Und wir beide sitzen hinten auf dem Rücksitz und lachen und schlapp. Und Andreas von der Meden war ja auch Musiker und so im Bereich Country und Dixie war der ziemlich erprobt und und The Queens waren natürlich großartig. Das Gespräch war natürlich beendet, aber das sind so Momente, die einem dann bleiben. Und Brigitte Grotum habe ich mit aufgenommen, war ich immer ein Riesenfan, natürlich von den Edgar Wallace-Filmen schon. Er hat auch viele tolle Hörspiele natürlich gemacht. Drei Damen vom Grill hat sie gespielt und so weiter. Also,
mit der tollen Brigitte Mira?
Brigitte Mira. Genau. Günter Fitzmann hat da mitgespielt. Genau. Da war so diese Berliner.
Ja, als Kind, das habe ich als Kind geliebt. Ja. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern.
Und jetzt vor ein paar Jahren ja erst habe ich ja ein Kommissar Engelmann Bühnenstück gemacht. Also das Thema Hörspiel begleitet mich auch immer noch, wenn ich jetzt keine Hörspiele so gesehen mache. Ich habe ja einen Weihnachtsfall mit Kommissar Engelmann, meinem aktuellen Krimi-Bühnenkommissar und Buchfigur. Und da habe ich den Weihnachtsfall, macht Klaus Wilke den Erzähler. Also, weil ich natürlich Fan bin von Krimis aus der Zeit, also Filmen und auch Hörspielen. Und da lässt sich natürlich viel verbinden. Das mit Klaus Wilke gemacht und vor ein paar Jahren dann noch für ein Kommissar Engelmann Bühnenstück dann noch mit Horst Naumann. Der, ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt 92 war. Und ich habe dann gedacht, da geht es halt um Klinik und Arzt. Ja? Und ich kenne niemanden, der so oft Ärzte gespielt hat wie Horst Naumann. Ob es jetzt Schwarzwaldklinik ist oder Traumschiff natürlich, 28 Jahre lang, der Bordarzt vom Traumschiff. Und dann gibt es selbst von 1969 einen Film mit Kurt Jürgens, den er gemeinsam gedreht hat, der Arzt von St. Pauli. Also er hat irgendwie immer was mit Ärzten zu tun. Und natürlich hat er bei den Jerry Cotton-Verfilmungen mitgemacht. Und da habe ich gedacht, niemand anders, ist so eine Schnittstelle zwischen Krimi und Klinik. Und da habe ich gedacht, ich muss den fragen, einfach, ob er den Erzähler macht. Weil ich habe ja, wenn ich alle Rollen spiele, immer diese Umziehpausen. Der Erzähler muss es weitertragen. Ich muss ihn einfach fragen. Und dann habe ich mit seiner Frau telefoniert, ihn managed und habe gesagt, ich schicke ihm mal das Skript rüber und das ist so ein bisschen so eine Hommage und da ist irgendwie alles Mögliche drin und vielleicht, ich habe auch Zitate eingebaut. Und dann rief er zurück und sagte irgendwie, das ist der intelligenteste Unsinn, den ich je gelesen habe, Herr Gutzeit, ich mache das mit großer Freude. Und er hat das wirklich so toll gemacht, er hätte das einfach nur, ich sag mal, lesen müssen, sprechen. Aber er hat sich so reingekniet mit dem, was er gemacht hat. Das war so toll. Schön, ja. Und solche Erlebnisse sind einfach toll. Und natürlich, dass meine Figur ja inspiriert ist von dem Schauspieler Heinz Engelmann, der damals in den ganzen Stahlnetzfilmen ja fast immer den Kommissar gespielt hat. Also ich spiele nicht den Heinz Engelmann, den Schauspieler, den verkörper ich nicht. Aber es ist durchaus die Inspiration, liegt da bei diesen 60er Jahre Schwarz-Weiß. Krimis. So. Und jetzt mit Horst Naumann da zu sitzen beim Kaffee und er erzählt mir von Heinz Engelmann, dem Schauspieler aus den 60ern und gemeinsamen Drehs und so. Also da hat man dann schon Kirmes im Kopf.
Das kann ich mir vorstellen. Wann hattest du die Idee zu Kommissar Engelmann? Wann war das etwa?
Also das war 2009 tatsächlich und da gab es, ich glaube 2009, und da war die ursprüngliche Idee, einfach ein Theaterstück zu machen in Schwarz-Weiß mit einem Kommissar namens Engelmann.
Ein Theaterstück in Schwarz-Weiß?
Theaterstück in Schwarz-Weiß, okay. Also so ein Bühnenbild. So Schwarz-Weiß wie geht's, ja? Und wenn der Beleuchter kommt und, ich habe noch ein schönes Rot, nein! Genau, so das war der Gedanke. Und Ja, und es sollte tatsächlich so eine Hommage sein an, an Stahlnetz. Das DDR-Pendant war Blaulicht. Das waren so diese Serien in den 60er Jahren, wo der Kriminalpolizei über die Schulter geschaut wird bei den Ermittlungen. Also im Vergleich zu Aktenzeichen XY hatte das schon mehr so Fernsehserien-Feeling. Und das war so die Idee. Und die erste Fassung hieß Haarnetz auch. Und das war so die Idee. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und dann hatte ich den Titelsong. Und der Titelsong ging aber, der Mörder ist immer der Täter. Und das war so bescheuert, dass ich gedacht habe, ja, der Mörder ist immer der Täter. Das musst du irgendwann mal ändern. Und dann hat aber meine Frau gesagt, du singst die ganze Zeit dieses Lied, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Und dann war es natürlich gelaufen. Ja. Das Stück so gelassen, den Titel nicht mehr geändert. So.
Noch und heute dann, übrigens ein ganz schlimmer Album,
auch für mich. Ich habe Tabletten dagegen.
Das ist sehr aber, gut, das brauche ich irgendwann mal.
Nee, und so ist das gekommen. Und dann war natürlich der Gedanke, was machen wir denn als nächstes? Hm. So. Und aber stattdessen hieß es dann, kann der Engelmann nicht noch mehr Fälle lösen und so. Und dann war natürlich klar, dass ich nicht bei so einem Stück, da schreibe ich ja im Prinzip zwei Stücke. Ich schreibe einmal das Skript und dann schreibe ich aber auch das Drehbuch für das Filmbühnenbild, weil ich mich ja auch selber im Film spiele und das muss ich ja begegnen, dass ich mit mir selber spreche und so weiter. Das heißt, das sind diese zwei Ebenen, das schreibe ich dann. So, und dann kommen die Songs noch dazu. Dann mache ich aber auch bei den Playbacks für die Songs, spiele ich auch alles selber. Und das ist natürlich ein Heidenaufwand. So, und dann zu sagen, okay, das macht man mal eben so von der Stange, das geht natürlich nicht. Und da kam die Idee, okay, ein paar Engelmann-Sachen könnte man ja mal als Kurzgeschichte machen, als Kurzkrimi. Ja, und so kamen immer mehr Kurzkrimis dazu und dann wurde der Engelmann plötzlich auch Buchfigur. Ja. Und dann gab es immer mal wieder so ein Engelmann-Stück. Dann gab es wieder Kurzkrimis und dann gab es immer mehr Songs natürlich entsprechend. Jetzt gibt es auch die CD mit den Songs. Und das ist so ein Kosmos geworden.
Das Engelmann-Universum wurde immer größer. Genau. Das ist ja auch eines meiner, also ich liebe ja den Kommissar Engelmann auch. Ich habe dich jetzt auch schon so oft auch, wie viel verschiedene Programme gibt es denn
mit dem Engelmann? So im Jahr 1 bis 2 neue kommen dazu. Ja.
Gibt es ja auch das Weihnachtsprogramm.
Und das Weihnachtsprogramm, da möchte ich auch mal Teil 2 dann machen und so. Also das muss man dann alles schauen. Im Moment ist natürlich alles relativ ungewiss, aber
irgendwann geht es ja auf jeden Fall weiter. Wir sind jetzt auch extrem gesprungen. Wir müssen auch so ein bisschen ein paar Sachen, vielleicht nur ein paar Stichpunkte dazu oder ein paar Sachen überspringen, weil du wirklich so viel gemacht hast. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie so eine vielseitige Biografie mir angeschaut, was du alles getan hast. Du hast Musik, weitere Hörspiele noch weiter geproduziert und weiter auch gesprochen.
Die Hörspiele und die Engelmann-Sachen haben aber auch immer Musik mit sich gebracht. Deswegen hat mir das auch gar nicht so gefehlt. Also jetzt im Moment, was mir in den letzten Jahren natürlich gefehlt hat, waren reine Konzerte zu spielen. Es ist ja auch nicht mal alles lustig, was ich mache. So, aber dadurch, dass der Engelmann so Gas gegeben hat oder auch eben meine Kinderkrimis auch, die auch, wo auch bei den Live-Darbietungen immer Musik ist, deswegen musste ich nie auf Lieder schreiben oder Lieder singen verzichten. Das war so der Trost. Ne?
Klar, aber die Musik hat ja trotzdem immer noch, also du hast ja trotzdem weiterhin auch Konzerte immer nebenher auch noch gespielt und dann auch mit Bab, ich glaube 2004. Und irgendwas später auch nochmal mit Wolfgang Niedecken alleine auch nochmal.
Wir haben ein Duett aufgenommen. Ja. Genau, das stand immer so im Raum, wir können ja mal was zusammen aufnehmen. Mhm. Und und dann habe ich eine deutsche Version von einem Dylan-Song gemacht für ein Album. Tonight I'll Be Staying Here With You. Und das war dann auch ganz lustig, dass man das dann irgendwie auch von Dylan absegnen lassen muss, die deutsche Fassung. Die wollen dann wissen, was du dann da wirklich singst. So, und dann war das also quasi die offizielle deutsche Fassung von diesem Dylan-Song. Und dann habe ich gesagt, Wolfgang, wir wollten ja mal was zusammen aufnehmen. Was hältst du von einem Dylan-Song? Das war natürlich klar. Das haben wir dann gemacht und das war auch sehr schön. Ja.
Ich will jetzt noch ein paar Sachen ansprechen, bevor wir dann wieder auch zu Engelmann und auch natürlich zu der Detektivspinne auch noch kommen müssen. Vielleicht kurz, was ist die Bergische Seifenoper? Da warst du Darsteller.
Ah, die Bergische Seifenoper. Ja, das war tatsächlich wie eine Seifenoper, die im Bergischen Land gespielt hat. Also es war eine Bühnenproduktion, aber sie ist halt im Prinzip eine Bühnenproduktion, also Bühnenversion von das, was man jetzt unter so einer Fernsehseifenoper versteht. Mit super allen WWchen, alle Figuren, alle Klischees, Bühnenbild entsprechend. Und Naja, und da gab's halt die Gelegenheit, kannte einige von den Leuten, kenne einige Leute, die da mitwirken. Und das sind natürlich feste Rollen, wie bei der Lindenstraße oder so. Aber genau wie bei der Lindenstraße auch oder anderen Seifenopern gibt's halt immer mal wieder auch den einen oder anderen, der nur für eine Episode oder zwei Episoden dabei ist. Ja, und ich war, glaube ich, so ein italienischer Casanova.
Hast du dich selber gespielt?
Ja, ich habe, genau.
Was ist die Sascha Gutzeit-Show? Das war eine Radioshow?
Es war eine Radiosendung, auch ein Spaß durch Zufall. Es war eine Bürgerfunk-Geschichte, beziehungsweise auf einem Bürgerfunk-Sendeplatz. Und der ist irgendwie frei geworden. Und da ich öfter mal dann da auch in solchen Sendungen zu Gast war, hieß es dann plötzlich immer, da ist so ein Sendeplatz frei geworden. Da hast du nicht Lust, irgendwie so diese 52, 53 Minuten, die man dann da hat, abzüglich Werbung zu füllen, einmal im Monat. Ich dachte, ja, ist gut. Und dann habe ich direkt so ein richtiges Jingle gemacht und dann gab es immer Gäste und dann gab es Musik und Moderation und auch so kleine Comedy-Sachen, die ich produziert hatte dafür, die dann auch so fortsetzungsmäßig reingeschnitten wurden. Und das konnte ich einfach irgendwann nicht mehr, zeitlich nicht mehr bewältigen. Aber ich habe es, glaube ich, da tatsächlich das eine Jahr lang gemacht. Also 12 Sendungen, das war schön.
Lass uns auch gleich in Wuppertal bleiben, denn da sind die nächsten Punkte, die ich ansprechen wollte. Du hast ja den offiziellen Song zum 125. Geburtstag des Wuppertaler Zoos beigetragen.
Ja,
ja. Wie sind die auf dich zugekommen, haben gesagt, ja.
Das hat sich daraus ergeben. Ich habe irgendwann ein Musical geschrieben über Wuppertal, sozusagen eine musikalische Stadtrundfahrt. Und habe dann bei einer anderen Kleinkunstveranstaltung einen Stimmenimitator, den Roland Geiger, kennengelernt und habe dann gesagt, hör mal, was hältst du denn davon, wenn ich dieses ganze Ding schreibe und die Songs und so weiter und das sind aber Prominente, die durch die Stadt fahren sozusagen. Und so hat sich diese Geschichte dann entwickelt und dann haben wir halt dieses Musical aufgeführt und das brachte natürlich dann so Sachen mit sich, wie zum Beispiel in der Zeit, wo wir damit auf der Bühne waren in der Stadt, nahte dann dieser Zoo-Geburtstag und das bot sich so an. Ja, also das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das gelaufen ist, aber es ist tatsächlich so gekommen, dass sich das dann irgendwie anbot, ja, dann kriegen die auch ihren Song, so, zack. Ja. Und das hat mir Spaß gemacht. Einige Leute haben das kritisiert damals so, dass ich dienstleistermäßig, aber ich meine, es hat mir Spaß gemacht zu der Zeit.
Gehört ja auch dazu. Also ich meine, man muss ja auch Geld verdienen. So. Also ich meine, ich habe diesen Song leider nicht gefunden. Ich hoffe, den findet man noch irgendwo.
Ich mir gerne mal guck anschauen. Mal, ob ich noch eine Maxi für dich habe. Eine Maxi-CD gute alte Maxi-CD.
Weiter im Schnelldurchlauf. Wuppertal ist Musical. Was ist das?
Ah, ja, das ist eine Musik, das hast du doch jetzt schon gefragt. Das ist eine musikalische Stadtrundfahrt.
Okay.
Wie gesagt, und es ist eine CD, gibt es den Soundtrack. Und ein Bühnenstück dann, wobei das auch, glaube ich, erstmal, ich weiß gar nicht, ob das geplant war, dass das auch auf die Bühne kommt, ist es dann aber gekommen. Also, ja.
Nächster Punkt.
Was machst du zwischendurch? Löschst du das?
Ich lösche alles, was ich habe. So Stichpunkte, die muss ich dann immer raus. Jetzt kommen wir aber auch wieder zu den Krimis. Du hast jetzt dann, wir sind 2009, hast gesagt, 2009 war Engelmann, auf dem ging es mit Engelmann los.
Da ging es mit Engelmann 2011 war in Gießen auf dem Krimi-Festival die Premiere von Der Mörder ist immer der Täter, genau.
Aber es gab zwischendrin, hast du auch schon beim Krimi-Festival Tatort Eifel, auch warst du aktiv.
Ja, und ein, zwei andere Krimi-Festivals auch, genau. Das, ja, also die Reihenfolge von allem. Ne?
Das ist schwierig.
Die entschwindet mir.
Also wenn, ich habe es vor mir stehen und selbst für mich ist es ganz schön viel. Wie Sie, ich könnte mir das nicht alles merken. Ich weiß ja, gerade
also was das Thema Krimi ist dann irgendwie, es ist ja vor Der Mörder ist immer der Täter, vor dem Krimi-Stück ist ja tatsächlich noch Monster of Rock gewesen.
Das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich ansprechen wollte.
Das Stück hat sich einfach vorgedrängelt, wie das manchmal so ist. Also es war tatsächlich seit 2009 oder so, war diese Idee für dieses Schwarz-Weiß-Bühnenstück alte Krimis in der Schublade. Und plötzlich drängelte sich dieses Gruselstück vor. Das ist einfach so passiert. Ich weiß noch genau, wie es war. Ich lag mit Grippe im Bett und habe einen Film geguckt mit Boris Karloff. Der hat ja, glaube ich, die letzten 3 oder 4 Filme, die er gedreht hat, waren so in so Mexiko-Produktionen. Und dieser Film ist auch erst posthum erschien, so eine Billigproduktion. Er spielt so einen Wissenschaftler, der mit seiner Tochter in so einem Vulkan Gesteinsproben nimmt. Und dann kommen die alle, bringen die alle wieder mit aus dem Vulkan raus und dann kommen die in so ein Terrarium, diese Steine. Ja. Und einer dieser Steine entwickelt intelligentes Leben und wächst. Ja, und du siehst schon, was, du siehst es schon kommen. Ja, du siehst es kommen. Und ich lieg da so mit Grippe auf dem Sofa, guck mir das an und denk mir, boah, und wenn die jetzt noch singen würden. Und dann hatte ich ein paar Tage später hatte ich 3-4 Songs fertig. Und die Story ist natürlich ganz anders, aber es ist dadurch gekommen, weiß ich noch. Und dann habe ich den Christoph angerufen, Filmemacher Christoph, und sage, Christoph, hör mal, wir hatten ja über dieses Krimi-Stück gesprochen. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal so ein Horrorstück. Mhm. Ich bin da schon relativ weit mit. Und so ist dieses Monster of Rock dann, CD und Bühnenproduktion, dann so da reingegrätscht. Mhm. Manchmal passiert das halt, ist auch schön.
Das glaube ich
gerne. Wenn das einfach so kommt. Ja, ja, und klar, dann ist eben 2011 dann der Mörder ist immer der Täter, wie es im Endeffekt dann hieß, auf die Bühne gekommen. Und damit ging diese ganze Engelmann-Geschichte los. Und natürlich auch, wie soll ich sagen, Ballungsgebiet-Krimi.
Ja, gerade dann auch beim Krimi-Festival in Gießen, der Uwe Lischper, der hat ja dann auch das Tatort Fulda quasi entwickelt und hat es nach Fulda gebracht und hat uns dann, glaube ich, im zweiten, dritten Jahr für uns vom Kreuz dazugeholt. Du bist ja auch schon immer dann auch in Fulda quasi mit
dabei. Der hat mich in Gießen angesprochen, würdest du auch mal nach Fulda fahren? Und da habe ich gesagt, ist das weit? Nein, Quatsch.
Da hast du noch in Wuppertal gewohnt zu dem Zeitpunkt.
So gerade noch,
als wir uns kennengelernt haben, hast du noch in Wuppertal
gewohnt. Dann hast du gerade noch,
Mittlerweile wohnst du ja sogar in der Nähe von Gießen.
Ja, ich sag das ganz gerne, Wahlmittelhesse.
Ja, vielleicht kommst wenn uns in 3 Jahren widersprechen, sagst du vielleicht, ich wohne jetzt in Fulda.
Auf jeden Fall sage ich jetzt nicht mehr, ist das weit?
Ja, sagst du nicht mehr. Obwohl von Gießen ist es immer noch weit, gefühlt.
Ach ja.
Wie gesagt, du hast so viele Sachen gemacht. Man kann auch gar nicht alles ansprechen, was du alles gemacht hast. Und wir sind ja jetzt schon in Überlänge.
Ich will auch gar nicht
mich an alles erinnern. Ich glaube,
das ist auf jeden Fall schon
mal. Ich muss ja an eine ganz wichtige Sache noch gleich erinnern. Aber es ist, glaube ich, jetzt schon der längste Fulda-Kultur-Podcast wahrscheinlich.
Ach du liebe Zeit.
Ist das ein Doppelalbum jetzt?
Wir müssen es vielleicht ins Doppel-Episode rausbringen. Nein,
alles gut. Was ich noch ansprechen möchte, weil ich das auch so cool finde. Du warst Sprecher und Produzent des Audioguides für die Wuppertaler Schwebebahn.
Ja, das hat mich dann wieder eingeholt. Nein, Quatsch, also es ist tatsächlich eigentlich ganz aktuell, weil wir vor ein paar Monaten im Prinzip die Überarbeitung gemacht haben. Also ich glaube, vor 10 Jahren ist es ursprünglich ins Leben gerufen worden, dass ein Audioguide gibt für Touristen, wenn sie mit der Wuppertaler Schwebebahn fahren, dass man so ein bisschen begleitet, was man rechts und links sieht. Und da habe ich im Prinzip die Produktion und den Schnitt übernommen und die Sabine Paas, tolle Sprecherin, hat den Audioguide gesprochen. Ich spreche die englische Version. Hatte im Prinzip dann diese Doppelfunktion, also einmal das Deutsche produzieren und dann das Englische auch noch sprechen. Und ja, und das war jetzt, ist jetzt rund 10 Jahre her oder 9 Jahre. Wir haben versucht, das zu rekonstruieren. Auf jeden Fall gab es jetzt natürlich aufgrund, es verändern sich ja immer Dinge in allen Städten, dass man sagt, so nach 8, 9, 10 Jahren, da müssen wir jetzt mal so ein paar Sachen auffrischen. Und dann haben wir das just, während des Lockdowns so schön, also so kurz vor Ostern oder so, haben wir dann tatsächlich so 2.0 produziert.
Ach, nochmal. Wusste ich gar nicht.
Ja, witzig.
Genau. So kann es gehen.
Ja. Das ist lustig. Ich habe sogar mal Navi besprochen für einen Kollege, der hat in Bonn bei so einer Firma gearbeitet. Ich wusste gar nicht genau, was er macht. Auf jeden Fall hat er mich irgendwann angesprochen. Hör mal, wir produzieren gerade so ein Navi, Auto-Navi, also als das relativ neu war, für den amerikanischen Markt. Und wir hätten dich gerne als Sprecher. Und dann habe ich Navi gesprochen. Und das ist natürlich total bekloppt, weil du kannst ja keine ganzen Sätze sprechen. Du nimmst ja Sachen auf, die in Versatzstücken immer wieder verwendet werden. Ja, und du kannst niemals einen Satz irgendwie sprechen, der dann irgendwie auch endet. Sondern es ist irgendwie so, nach 30 Metern... 40 Meter.
Wie lange hat das gedauert? Insgesamt gedauert, die
Aufnahme? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich weiß noch, dass es geht so gegen wieder jede Natur, einen Satz zu sagen oder überhaupt eine Phrase zu sagen. Links abbiegen, Weil dieses links abbiegen muss irgendwie am Ende vom Satz stehen können oder auch in der Mitte vom Satz. Das wird ja dann hinterher zusammengebaut von diesem System. Ja. Das, verrückt, ja. Also Navis sprechen, das ist ganz anders als Hörspiel sprechen. Das
kann ich mir vorstellen.
Vielleicht sollte man mal so ein Navi-Horror-Hörspiel machen.
Das wäre witzig, eine witzige Idee. Stellen Sie Ihr Hörspiel selber zusammen. Oder du?
Das Monster, links abbiegen.
Eine Sache habe ich übrigens, wollte ich gerne noch ansprechen, habe ich vergessen, machen wir jetzt noch ein paar Jahre zurück. Du hast auch einen Song mit Hennes Bender aufgenommen, der ja auch ein gern gesehener Gast hier in Fulda ist. Kannst du dich daran noch erinnern?
Schaust mich gerade an. Welchen jetzt? Welchen? Sagst du mehr? Er spielt auf einer CD von mir Bass auf jeden Fall bei zwei Songs.
An diesen Rock'n'Roll, wie ist das denn?
Ich vermisse dich Rock'n'Roll, vermiss dich genau. Rock'n'Roll, da gibt es eine Bandversion auf einem früheren Album und dann habe ich diesen Song nochmal für eine CD, die so ein bisschen, nicht Best-of, aber so eine CD, wo ich, da habe ich viel Solo gespielt oder im Duo und da habe ich gedacht, also immer nur mit diesen Band-CDs, ich mach mal so eine Zusammenstellung, wo man abgespeckte Versionen von Songs aufnimmt. Jetzt nicht unplugged unbedingt, aber darf man gar nicht sagen, ne? Aber ausgestöpselt. Aber abgespeckt. So, und da, dann haben wir diesen Song nochmal aufgenommen. Genau.
Aber jetzt lass uns nochmal zu einem großen Punkt kommen, den wir ja relativ ausgelassen haben, außer dass wir es am Anfang mal kurz angesprochen haben. Irgendwann kamst du noch auf die Idee, ach, ich schreibe jetzt Kinderkrimis.
Ja, tatsächlich. Weil also ich hatte,
2015 kam die erste
Band raus. Ich hatte sonst nichts, genau. 2015 kam der erste Band raus. Das ist es hat ein bisschen Vorgeschichte. Und da sind wir eigentlich auch wieder beim Uwe Lischber, dem ich das zu verdanken habe, zumindest die Idee. Es war also so, dass ich unheimlich oft dann von ihm auch zu den Bilderbuchtagen in Gießen eingeladen wurde. Und das war immer eine total tolle Sache, weil das für mich auch was anderes war. Und es war so ein toller Kontrast zu den Engelmann-Sachen und generell zu Abendveranstaltungen.
Erklär doch kurz, was die Bilderbuchtage genau sind.
Weiß ich nicht genau. Was sind denn die Bilderbuchtage? Die Bilderbuchtage finden, glaube ich, auch einmal im Jahr in Gießen statt. Und es ist halt, wie soll man sagen, ein Literaturfestival für Kinder. Mhm. Und und ich war halt eingeladen von Uwe in erster Linie als Sprecher oder Schauspieler. Und es gibt halt in der Regel ein Motto. Und dann bekam ich halt von ihm auch Texte zusammengestellt und geschickt zu dem Motto und such dir was aus und vielleicht kannst du auch noch das ein oder andere Liedchen aus irgendeinem, ich habe dann auch manchmal noch selber irgendwie, ein Pixie-Buch vertont oder irgendwie so, auf jeden Fall und dann ist mir irgendwie aufgegangen, weil das so einen Spaß gemacht hat, mit dem jüngeren Publikum zu arbeiten und die Interaktion, habe ich gedacht, irgendwie ist es komisch, dass das Einzige ist, was ich nicht mit eigenen Stoffen mache. Und so gab es ursprünglich nur die Idee, ich versuche auch mal ein Kinderbuch zu schreiben. Ich bin ja jetzt nicht größenwahnsinnig und denke, ich kann das alles. Ich wollte das probieren. So, und dann war das natürlich eine Zeit lang echt eine Überlegung. Was machst du überhaupt? Und ist das mit Tieren? Ist das mit Menschen? Ist das mit beidem? Also es war ein langer Vorlauf irgendwie. Und irgendwann hatte ich mich mit mir selber auf die Spinne geeinigt, weil ich fand, das ist irgendwie ganz nett und es ist nicht das tausendste süße Kaninchen. Und außerdem hilft es vielleicht auch so ein bisschen, Phobien abzubauen oder auch mal zu sehen, es gibt auch durchaus nicht ganz so schnuckelige Tiere, die aber auch nützlich sind und so weiter. Und ich meine, Spider-Man ist ja nicht umsonst ein Superheld, ja. Also so uncool können Spinnen gar nicht sein. Und dann habe ich mir das so überlegt und dann habe ich mir auch diesen großen Garten überlegt, wo die lebt. Ja, und dann gab es das erste Buch. Und und dachte ich, super. Mhm. Lesung gemacht, war alles toll. Und dann ähnlich wie beim Engelmann, wie ermittelt jetzt die Spinne weiter? Und da ging auch plötzlich diese Tür wieder auf. Und ich habe gedacht, wird das jetzt eine Serie oder kommt erstmal nur ein zweites Buch? Und dann gab es auch Interesse von größeren Verlagen. Und dann hörte ich aber nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, schreibst du das nächste Buch in der Zeit. Ja, und jetzt erscheint dieser Tage Band 6. Und ich weiß nicht, ich mache 60, 70 Schullesungen im Jahr. Ich verbinde das auch mit Musik. Nächstes Jahr kommt auch eine CD mit den ganzen Liedern aus.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Kinder-Rock'n'Roll-Krimi-CD. Das hat sich so ergeben. Und ich glaube, das Tolle daran an der Detektivspinne Luise ist für mich, dass es so nicht geplant war, dass es keinen Masterplan gab, dass es nicht so ein... kein Schachzug war, irgendwie so von wegen, jetzt bedienen wir das auch mal für Kinder und jetzt wendest du das auch mal an für Kinder und das kommt bestimmt super an und irgendwie so. Ich wusste es nicht. Ich habe auch die Lieder einfach so geschrieben, ganz normale Gutzeit-Songs, ja, sag ich mal. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und gedacht, okay, wie schreibt man jetzt ein Kinderlied und nicht zu viel Akkorde und brave Melodien oder so. Ich habe einfach Lieder geschrieben, nur dass die thematisch eben sich um diese Spinne und die Ermittlungen und den Kosmos und um Spannung und um den jeweiligen Fall drehen. Also die singt quasi in jedem Band sowas wie ihren Titelsong, ja. Und das läppert sich natürlich jetzt mittlerweile.
Ja, es gibt quasi dann dadurch auch jetzt mit dem neuesten Buch dann auch 6 verschiedene Bühnenprogramme, mit denen du auch ja parallel dann quasi auch auftrittst.
Genau.
Das ist schon verrückt.
Also. Ja, und dann immer andere Musik dazu und
gibt immer noch schöne Zusammenfassungen.
Was bisher geschah.
Was bisher geschah. Auch das finde ich super schön. Ich liebe die Detektivspiele, diese Lesungen irgendwie.
Ja, und ich freue mich, dass das vielen, vielen so geht. Ich habe auch, also das tollste Kompliment ist natürlich tatsächlich, wenn Eltern zu einem sagen, mein Kind hat noch nie ein Buch angefasst und jetzt Detektivspiele Luise liest es aber und es
ich habe bei meinen Patenkindern auch Detektivspiele Luise geschenkt und die wären auch gerne gekommen zur Veranstaltung. Du warst ja jetzt auch im Sommer hier bei Kultur findet statt, im Museumshof zum Beispiel dabei, aber da ging es zeitlich nicht, aber die sind Detektivspinne-Luise-Fans, die haben sich ihre Bücher auch gekauft, alle geworden, also das ist schon ganz spannend. Ja. Und jetzt kommen wir nach über einer Stunde, ich glaube, wir sind schon weit über eine Stunde,
die
wir
jetzt
mittlerweile schon aufnehmen, auch das erste Mal auf etwas zu sprechen, was du vielleicht auch schon mal gehört hast. Corona. Wie war das für dich?
Ach, Corona.
Eine Stunde nicht dran gedacht.
Gott sei Dank, war das schön. Ja, wie war das für mich? Also, das war irritierend, schockierend. Am Anfang war das natürlich irgendwie eine Sache, wie man so oft denkt, ja, das betrifft die anderen, ja, irgendwie so. Ja, und irgendwann hing man dann da und es war so eine Lähmung. Und ich habe natürlich gerade an dem 6. Buch von Luise geschrieben und ich weiß noch, dass das einfach schwer war, weil plötzlich diese Leichtigkeit weg war. Also ich meine, es ging jetzt nicht nur ums Schreiben, jeder kann das auf sich anwenden, alles ganz schlimm. Aber es war einfach so eine Leichtigkeit nicht da. Und ich muss sagen, ich habe leider auch, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ne? Also dass ich einfach sage, dass ich habe viel Zeit vertan auch mit Umorganisieren, mit Sachen verlegen, die man dann doch wieder canceln musste. Und also viel, viel Organisation, Organisatorisches. Die Tage gingen im Prinzip los mit erstmal 2, 3 Anrufen mit Herr Gutzeit, Sie können sich denken, warum ich anrufe und so. Das war alles negativ und das war schwierig. Das war so ein bleiernes Gefühl. Und völlig unabhängig davon, nach wie vor bin ich sehr dankbar, dass meine Familie und ich bislang da gesund geblieben sind, nach wie vor. Was natürlich das höchste Gut ist. Und ich jetzt tatsächlich auch persönlich keinen kenne, der sich angesteckt hat, muss ich sagen. Aber schwer damit umzugehen. Schwer damit umzugehen und dass man so ein bisschen, dass das immer abwarten und Unsicherheit und dann ist es hier mal schlimmer und mal damals schlimmer und
Und du warst auch jemand, der auch viel unterwegs war und auf Bühnen
war. Ja, natürlich. Geld ist eine Sache, ja, dass man da Einbußen hat und so weiter. Aber was für mich auch total präsent war oder plötzlich nicht mehr präsent war, war der Kontakt zu Leuten, der Austausch, der Feedback. Es fließt ja Energie. Die Auftritte sind für mich nicht umsonst so wichtig. Ne? Also das, wenn man immer sagt, ich lebe von den Auftritten, damit meine ich jetzt nicht nur die Gage, sondern man lebt tatsächlich, du kennst es auch, lebst von den Auftritten, weil du guckst in Gesichter, du kriegst jede Menge zurück. Und das war plötzlich weg. Deswegen haben sich für mich auch diese Streaming-Sachen nicht erschlossen.
Es gibt Künstler, bei denen kann man es verstehen, dass sie das gemacht haben. Und da passt es vielleicht auch. Aber so, es fehlt schon was. Ja. Es fehlt definitiv was, wenn du...
Klar. Und du kannst es nicht künstlich erzeugen. Ja. Du kannst es auch nicht rekonstruieren. Also jetzt zur Corona-Zeit kannst du nicht rekonstruieren, wie das mal war, als du täglich auf Bühnen warst, so ungefähr. Es geht einfach nicht.
Applaus ist das Brot des Künstlers.
Ja,
man will ja auch was essen, man will ja auch Brot essen.
Ja, genau. Ja, ja.
Mein Künstler fehlt dann der Applaus.
Ja, ja und das, ich muss auch sagen, das Unterwegssein. Das ist ja auch so ein Zustand, sag ich mal. das Reisen an sich, nicht nur schnell von A nach B kommen, sondern dieses Unterwegssein. Hm. Das, ja, diese wunderschöne Panoramatapete, die da so an einem vorbeigeschoben wird, die ist ja auch, also für mich zumindest, auch immer so eine Inspiration gewesen. Ja, das merkte, dass so ein Knoten aufgeht. Und jetzt in den letzten Monaten war ja wieder ein bisschen was möglich und prompt war ich dann auch wieder unterwegs, hatte das Glück, dass ich auch Termine nachholen durfte. Und dann saß ich im Hotel und dann merkte ich sofort, wie sich wieder was tat. Hm. Ja, und da kann man zu Hause an die Wand starren. Das ist auch nicht...
Und wir nehmen den Podcast am 27. Oktober 2020 auf. Jetzt geht ja jetzt, die Zahlen gehen ja jetzt enorm wieder nach oben.
Ja,
und
man sieht gar
weiß nicht jetzt noch nicht, wie es genau, man weiß noch nicht, wie es weitergeht. Also es könnte auch uns Künstler und die Veranstalter auch wieder betreffen. Und
natürlich, das wird es garantiert. Wird das tut es ja jetzt auch schon wieder im Ansatz und dann kann sein, dass wieder ganz viel abgeschottet wird und abgebrochen werden muss. Tja, man kann selber nur gucken. Ich kann es auch immer nur allen wünschen, dass sie gesund bleiben. Und ja, für mich habe ich mir jetzt so in der Theorie, der Vorhut, auf jeden Fall vorgenommen, dass ich nicht nochmal daraus 6 negativ organisatorische Monate machen werde, sondern dass ich sollte das jetzt nochmal so kommen oder fast so kommen, dass ich die Zeit tatsächlich versuche, positiver zu nutzen und effektiver zu nutzen.
Schreiben zum Beispiel?
Schreiben, ja, es ist so leicht gesagt, also jetzt schreib Zeit, mal, kannst du aber schreiben. Ja, das fiel mir furchtbar schwer. Ich habe im Endeffekt was geschrieben, aber es war wirklich so. Und jetzt das mal ausblenden kann man es nicht. Hm. Also man kann es ja, man ist ja umgeben davon. Und selbst wenn man nur im Internet was recherchieren will, ja, wenn man was schreibt, muss man was recherchieren. Da springt es einen schon an. Da hat man sich so sehr bemüht, dass man nicht in Kontakt kommt damit, einfach nur mal eine Stunde nicht dran zu denken. Das ist ganz schwer. Aber sich da irgendwie durchzuwuseln, ich weiß nicht. Und das geht sicherlich, egal was man macht, womit man sich beschäftigt, muss man das, glaube ich, so ein bisschen versuchen. Es ist wichtig, dass wir da informiert sind, gar keine Frage, immer auf dem neuesten Stand sind und auch hoffentlich Chancen sehen können. Hm. Aber so permanent. Es ist ja nur negative Info. Mhm. Nur. Die ganze Zeit. Und das muss man irgendwie, das kann man gar nicht kompensieren. Das muss man irgendwie aushalten,
die ganze Zeit. Das ist keine einfache Zeit. Es ist wirklich schwierig. Aber lass uns mal nochmal mit was Positiverem jetzt langsam zum Ende kommen.
Ja, ich habe damit nicht angefangen.
Ich muss das kurz ansprechen, weil es betrifft
uns ja. Also grundsätzlich nicht und auch nicht beim Podcast.
Es betrifft uns ja sehr. Deswegen würde ich gerne, du hast es gerade gesagt, das 6. Buch der Detektivspinne Luise kommt jetzt bald raus. Räuber im Regen heißt es. Gib uns einen kurzen Einblick. Kannst du uns schon ein bisschen spoilern?
Ah, ich kann euch spoilern. Ja, also erstmal war es so, dass ich mir überlegt habe, bis auf eine kurze Szene in Band 2 ist immer schönes Wetter in den Büchern. Selbst in der Winterfolge. Jedes Buch spielt in einer anderen Jahreszeit. Und selbst in der Winterfolge heißt es, die Sonne glitzert so schön auf dem Schnee und so. Da habe ich gedacht, nee, das geht gar nicht. Und da jetzt der Herbst wieder anstand, und Herbstabenteuer anstand, habe ich gedacht, ja, jetzt muss es aber mal so richtig schütten. Und jede Jahreszeit bietet natürlich in so einem großen Garten immer neue Herausforderungen und andere Vegetation und so weiter. Und da habe ich gedacht, jetzt muss mal das Wetter so richtig auch eine Rolle spielen. Und das tut's tatsächlich. Also vom ersten Satz bis zum letzten schüttet's nur. Es wird halt immer schlammiger, immer rutschiger, immer matschiger. Die Pfützen sind dann irgendwann natürlich für so eine kleine Spinne auch, also dass sie sich wünschte, sie hätte ein Ruderboot. Ne? Und Luise ist klar, bei dem Wetter gehe ich nicht raus. Und plötzlich klopft's aber an die Gartenhaustür, da wo sie ihr Netz oben links in der Ecke unter der Decke gesponnen hat und wohnt. Da klopft's plötzlich an die Gartenhaustür und es klingt halt dringend. Ja? Mhm. Und so seilt sie sich ab und guckt nach, wer draußen ist. Ja, und staunt da nicht schlecht. Und befindet sich ein Tier vor der Tür, was behauptet, jemand wäre im Garten unterwegs und hätte auf es getreten. Ja, also ein Treter sozusagen. Kein Täter, ein Treter.
Ein Treter.
Treter. Und Luises Neugierde ist natürlich trotz des Wetters geweckt.
Und sie, wer mehr wissen möchte, kauft sich den neuesten Band der Räuber im Regen. Oder geht mal zu einer Show, wenn es wieder möglich ist, ja, oder wenn es wieder die Show geben wird. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ihr solltet wirklich hingehen. Unglaublich toll und unterhaltsam. Jeder Auftritt von Sascha derzeit ist wirklich toll und unterhaltsam. Auch dieser heute, der jetzt langsam zu Ende geht. Ja. Und lieber Sascha, jeder Gast, der hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, zu Gast ist, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playlist aussuchen. Und ich weiß, Musik bedeutet dir nahezu mehr als alles andere. Abgesehen von deiner Familie, die wir noch gar nicht erwähnt haben.
Ja, bei denen spielt Musik auch eine große Rolle. Ja, ja, wir machen die ganze Zeit Musik und bei uns stehen diverse Instrumente rum und das gehört einfach dazu. Hören und auch selber machen, natürlich, klar.
Ja, welcher Song soll es bei dir sein? Welchen Song hast du dir ausgesucht?
Ich hätte mir den Song ausgesucht, den ich mir auch wünschen würde, dass er auf meiner Beerdigung gespielt wird. Allein deshalb, weil ich einfach die Leute auch ein bisschen ärgern möchte.
Okay.
Und das wäre von Genesis, Supper's Ready.
Okay, das ist ein sehr guter Wahl. Auch für die Beerdigung übrigens. Ich habe mir für meine Beerdigung One Step Beyond von Madness ausgesucht.
Aber das ist nicht so lang, ne?
Nee, das ist nicht so lang. Deswegen
aber One Step Beyond ist natürlich...
Schnell gehen.
Ja.
Es muss schnell gehen. Wirklich. Schnell gehen. Ja, vielen Dank, dass du da warst, lieber Sascha.
Ich danke dir, Shaggy.
Das war unglaublich super. Unterhaltsame 90 Minuten. Ich weiß nicht, wie
viele wir finden. Ich glaube es ja nicht. Spielfilmlänge.
Wahnsinn, Spielfilmlänge, so muss das sein. Sascha, gute Zeit hier bei Fulda Kultur, dem Podcast. Und natürlich auch du darfst dich abschließend von unseren Hörern verabschieden. Ich sage schon mal danke. Ich sage bis zum nächsten Mal. Die letzten Worte gehören dir.
Oh, ich sage auch danke, lieber Shaggy. Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Und danke fürs Zuhören und Draufklicken. Und ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Und bis irgendwann mal irgendwo. Und ganz viel Spaß noch mit Shaggys weiteren Podcasts. Dankeschön. Macht es gut.